eher hinderlich mit dem Touch. Das musst du abschalten, damit du das Touch kommst. Du hast Skype oder so,
ne? Ich habe gerade gesagt, ich habe das Touch.
So, dann machen wir weiter. Also wir kommen jetzt zum Ende von diesem Datenformate und Wandlung Bereich und Sie haben ja immer in der Überschrift dieses von DT aus bis XML drin und dieses geheimnisvolle DT aus, ist also das Datenträger-Austauschformat, das werden wir gleich auch sehen. Ist jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt das spannendste Format. Da geht es darum, dass man Bankbuchungen irgendwie in digitaler Form übermitteln kann. Aber es ist halt in der offiziellen Beschreibung Ihres Moduls drin und deswegen habe ich es auch aufgenommen. Ja. Zunächst mal geht es jetzt in dem letzten Teil um Kommunikationsformate und Applikationsformate, also Anwendungsformate. Und da fangen wir mit dem Kommunikationsteil an. Wenn wir von Kommunikation reden, meinen wir natürlich die Kommunikation zwischen verschiedenen Rechnern oder genauer zwischen Anwendungen, die auf diesen Rechnern laufen und nicht irgendwie jetzt normale Kommunikation zwischen Menschen. Aber einige der Modelle übertragen sich trotzdem. Es gibt dieses Nachrichtenprinzip, wo es einen Sender und einen Empfänger gibt. Das hat man in der normalen Welt und das gibt es eben auch im Rechnerbereich. Dann gibt es sowas wie einen Dialog, wo also zwei immer hin und her reden. Das ist häufiger. Das ist so ein klassisches Client-Server-Modell zum Beispiel.
Klassiker.
Genau.
Achso,
ja, also Client-Server-Modelle werden wir uns anschauen. Und dann gibt es auch vom Prinzip noch sowas wie eine Gruppenkommunikation. Also wenn Sie mit mehreren Leuten zusammenstehen und sich unterhalten und jeder sagt mal was, dann ist das ja eine Gruppenkommunikation und das kann man sich auch im Zusammenhang mit Software denken. Da werden wir allerdings keine Beispiele für sehen. Aber wenn Sie etwa sowas wie P2P-Netzwerk betrachten würden, das könnte man als Gruppenkommunikation verstehen. Dann grundsätzliche Unterscheidung, wenn Nachrichten übertragen werden, passiert das Ganze im Klartext oder irgendwie binär. Ja, und da ist es häufig so, einfach weil man Platz sparen will, dass das Ganze binär erfolgt, also alle moderneren Kommunikationsmodelle, die komprimieren eigentlich die Sachen, bevor sie auf die Reise gehen. Und die ganz alten Kommunikationsformate, da wird im Klartext übertragen. Ja, was ist dann gemeint mit dem Begriff Kommunikationsformat? Das kann zwei Sachen bedeuten. Einmal kann man es als Format oder Standard oder auch Protokoll für die Kommunikation an sich sehen. Also da fallen die ganzen Netzwerkprotokolle rein. Wir werden uns ein paar davon angucken, also zum Beispiel HTTP, was Sie verwenden, wenn Sie mit einem Webbrowser auf einen Webserver zugreifen. Dann haben Sie ja diese beiden Programme und die sprechen irgendwie miteinander. Und die Art und Weise, wie die sich da austauschen, das ist halt ein Netzwerkprotokoll. Und andererseits kann man den Begriff auch verstehen als ein Dateiformat, was speziell für den Austausch von Informationen gedacht ist. Also da haben wir ja das PDF-Format beispielsweise gesehen, was eben ein plattformübergreifendes Dokumentenformat ist. Wenn man mal davon absieht, dass es natürlich nötig ist, dass ein PDF-Reader vorhanden ist, das ist aber auf allen Plattformen möglich, ja, dann ist eben PDF so ein Format, was man einfach gut an jemand anders weitergeben kann. Und ansonsten gibt es halt auch für andere Anwendungen spezialisierte Formate, wie etwa dieses Datenträger-Austauschformat für die Banken. Von den Netzwerkprotokollen werden wir uns ein paar anschauen. Relativ ausführlich stelle ich Ihnen das HTTP-Protokoll vor. Eigentlich darf man nur HTTP-Protokoll sagen, weil das P da hinten steht ja schon für Protokoll. FTP werden wir einen kurzen Blick drauf werfen. Dann SMTP, das ist das, wenn Sie eine Mail versenden, dann sprechen Sie SMTP mit dem Mail-Server, der die entgegennimmt. Für die andere Richtung, wenn Sie Mails empfangen, verwenden Sie das POP3 oder IMAP-Protokoll. Da gehe ich nicht drauf ein. IRC ist ein älteres Chat-Protokoll, was auch noch ganz gut verständlich ist, wenn man sich das anguckt, will ich aber auch nicht beschreiben, weil es einfach zu viel Stoff insgesamt wird. Und SSL als Grundlage der Verschlüsselung, wenn Sie etwa eine verschlüsselte oder also eine sichere Webseite besuchen, das ist auch ein wichtiges Protokoll, wo wir aber auch die Zeit nicht für haben. Ganz am Schluss habe ich Ihnen hier noch das sogenannte Time-Protokoll gesetzt. Das ist ein super primitives Format. Das besteht nämlich nur daraus, dass man einen Server fragt, wie spät ist es, und er antwortet mit einer Klartextdarstellung von Datum und Uhrzeit. Aber weil es eben so super simpel ist, habe ich das auch mal noch mit dazu genommen, damit man auch mal ein ganz einfaches Protokoll sieht. Weil das ist auch formalisiert festgelegt, wie das auszusehen hat, damit auch diese einfache Datumsangabe überall weiterverarbeitet werden kann. Ja, so allgemein sehen die meisten Netzwerkprotokolle so aus, dass sie also zwei Seiten haben, die miteinander kommunizieren. Ja, es gibt auch Protokolle, die mehr als zwei Beteiligte einbinden, aber das, was wir uns jetzt angucken werden, das besteht immer aus zwei Seiten. Und typischerweise haben sie da dieses Client-Server-Prinzip. Ja, das heißt, es sind unterschiedliche Rollen, die beiden sind nicht gleichberechtigt, sondern es gibt eine Client-Seite, wo Anfragen gestellt werden, und eine Server-Seite, wo die bearbeitet werden und die daraus entstehenden Informationen dann übertragen werden. Dann kann man unterscheiden, ob so ein Netzwerkprotokoll verbindungslos oder verbindungsorientiert ist. Was heißt verbindungslos? Wenn Sie eine verbindungslose Kommunikation haben, dann läuft es immer so, dass irgendwie eine Anfrage von A nach B geschickt wird. Ja, und damit ist es zunächst mal vorbei. Also da passiert erstmal nichts. Ja, der Rechner, der von A nach B die Sache übertragen hat, der steht nicht während dieser Zeit dann noch darüber hinaus in Kontakt mit dem Rechner B, sondern es kommt dann irgendwann von B eine Antwort zurück zu A. Ja, und A muss sich dann daran erinnern, dass es überhaupt diese Anfrage geschickt hat, weil da kein direkter Zusammenhang besteht. Das ist so, wie wenn Sie jemanden einen Brief schicken und der schickt vielleicht irgendwann den Brief zurück. Das ist verbindungslos. Verbindungsorientiert wäre ein Telefongespräch. Da rufen Sie jemand an, und wenn der abhebt, dann besteht eine Telefonverbindung zwischen Ihnen beiden. Und auch wenn Sie jetzt nichts sagen, dann steht trotzdem die Verbindung. Früher hat das Einheiten gekostet, also heute haben wir viele eine Flatrate. Wenn Sie keine haben, dann kostet es immer noch Einheiten alle paar Sekunden oder Minuten, je nachdem, wo Sie hintelefonieren, fällt die nächste Gebühreneinheit an. Und das ist eben ein verbindungsorientiertes Prinzip. Solange die Leitung steht, können Sie miteinander sprechen, und sobald einer von den beiden auflegt, wird die Verbindung abgebaut, und dann ist keine weitere Kommunikation möglich. Dann müssten Sie erst wieder eine neue Verbindung aufbauen. Ja, und das ist eben genauso bei den Netzwerkprotokollen. Da ist es auch so, am Anfang wird die Verbindung aufgebaut, die steht dann dauerhaft, dann kann Kommunikation in beide Richtungen laufen, und irgendwann entscheiden sich die Teilnehmer, die Verbindung wieder zu schließen, und dann war es das. Damit das Ganze funktioniert, ist praktisch für alles immer ein Protokoll vorgegeben, und das hat strikte Regeln, also da gibt es auch eine Art Syntax zu beachten, und an die muss man sich halten. Wenn Client und Server nicht genau dasselbe Protokoll sprechen oder zum Beispiel eine unterschiedliche Version desselben Protokolls, ein alter Client, der mit einem neuen Server redet, der nicht abwärtskompatibel ist, dann wird das nicht funktionieren. Und das ist auch so ähnlich, wie man das kennt. Ja, wenn Sie in einem Laden auf die Frage, wie Sie bezahlen möchten, mit was Vernünftigem antworten, dann geht es ordentlich weiter. Und wenn Sie anfangen, da Unsinn zu reden, dann bekommen Sie die Ware nicht, oder wenn Sie die schon verbraucht haben, dann gibt es irgendwann Ärger. Ja, also genau wie normal muss man praktisch verständlich miteinander sprechen, und im Computerbereich heißt es eben immer, dass irgendwelche syntaktischen Regeln und auch Ablaufregeln genau eingehalten werden. Also das Erste, was wir uns anschauen, und im Vergleich zu den anderen etwas ausführlicher, ist das Hypertext-Transfer-Protokoll, was eben benutzt wird jetzt für einfache, unverschlüsselte, also ungesicherte Verbindungen mit einem Webserver. Das ist klassisches Client-Server-Prinzip. Der Webbrowser ist der Client. Das muss nicht unbedingt ein Browser sein, der als Programm ein Fenster aufmacht und die Inhalte anzeigt. Das könnte auch ein Kommandozeilentool sein, was einfach die Webseiten vom Server holt und dann irgendwo speichert oder verarbeitet in irgendeiner Form. Also alles, was von sich sagt, ich bin ein Client und sich so benimmt wie ein Client, also die richtige Sprache spricht und einen Server kontaktiert, ist in diesem Sinne auch ein Client. Ja, selbst wenn Sie ein Programm schreiben, was die Webseite holt und direkt wegwirft, also einfach vergisst, was es bekommen hat, das wäre trotzdem ein ordentlicher Client, nur einer, der Ihnen nicht viel nutzt. Entsprechend der Server, ja, das ist dann sowas wie ein Apache oder ein Microsoft IIS. Und zwischen diesen beiden haben Sie eine verbindungsorientierte Kommunikation. Das heißt, wenn Sie also mit Ihrem Client eine Anfrage stellen, dann wird zunächst eine Verbindung aufgebaut und die bleibt jetzt eine Weile bestehen. Das ist früher ein bisschen anders gewesen. In die ersten Versionen beim Webserver, die waren so, dass praktisch eine Anfrage geschickt wurde, dann kam die Antwort und dann war die Verbindung sofort wieder geschlossen. Ja, also das war zwar auch verbindungsorientiert, weil dieser kurze Austausch auch über eine Verbindung lief, aber die wurde nach erfolgreichem Abarbeiten immer sofort geschlossen und jetzt bleibt die Verbindung aufrecht, damit Sie die Möglichkeit haben, noch weitere Fragen an denselben Server zu richten. Die Anfragen, die heißen dann HTTP-Requests, ja, also Anforderungen eigentlich, und die Antworten heißen HTTP-Responses. Bei den Requests gibt es verschiedene Typen. Es gibt noch mehr als diese drei, aber das sind die drei wichtigsten. Was Sie normalerweise machen, ist immer ein GET. Ja, Sie wollen die Daten holen und die Daten heißt die eigentliche Webseite und außerdem noch ein paar Header-Informationen, die der Webserver erzeugt. In diesen Header-Informationen, die wir uns gleich anschauen, steht ein bisschen was auch über den Server drin und über die Datei, die anschließend übertragen wird. Dann gibt es noch das POST. Das wird manchmal benutzt, wenn man zum Beispiel so ein Webformular ausgefüllt hat. Dann werden nämlich Daten an den Server übertragen. Und dann gibt es noch HEAD, wo nur diese Header-Informationen geholt werden und nicht das eigentliche Dokument. Kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ja?
Es gibt ein ganz nettes Tool für Firefox. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, der Firebug. Mhm. Und da kann man quasi alle Requests, egal ob das jetzt ID ist oder was, mal alle Netzwerk-Requests. Und das ist mal ganz interessant, das so zu sehen, was nachdem, was halt für die Seite für den Aufbau hat.
Ja. Okay, also ich benutze normal, wenn ich irgendwie mir ein Protokoll angucken will, einen Netzwerksniffer und gucke mir einfach den kompletten Netzwerktraffic an. Das kann man dann ausblenden, dass man nur, also wenn man den Anfang von einer Kommunikation findet, dann kann man die verfolgen und den ganzen Rest ausblenden. Das ist manchmal ganz nützlich, wenn man wirklich auf unterster Ebene irgendwie versucht zu verstehen, wie ist das Ganze jetzt aufgebaut. Okay, also wenn wir so ein GET machen, das sieht folgendermaßen aus. Es wird eine zweizeilige Anfrage an den Server geschickt, also das wird im Klartextformat, so wie Sie es hier sehen, Byte für Byte übertragen. Und es muss mit GET anfangen, danach kommt praktisch eine Adressangabe auf dem Server, ja, also eine Pfadangabe. Ein URI ist das, Uniform Resource Identifier. Also sowas ähnliches wie eine URL. Ja, URL ist ja Uniform Resource Locator und die Webadressen nennt man auch URLs und dieses Ding ist dann ein URI. Und hinten muss noch das Protokoll und die Version dran stehen. Und das ist nicht redundant, denn es ist auch möglich, die meisten Webserver kann man auch über die ältere HTTP-Version 1.0 ansprechen. Und die hat etwas andere Syntax. Da darf es nämlich die folgende Zeile mit dieser Hostangabe nicht geben. Und deswegen ist es schon wichtig, dass da die Version drinsteht, weil der Server daran erkennt, worauf er sich einstellen muss, was für Informationen noch kommen werden. Tatsächlich können Sie mit einem Client, der nur das alte HTTP 1.0 spricht, heute nichts mehr anfangen, weil zwar der Server dem noch antworten kann, aber er wird ihm nicht das antworten, was Sie haben wollen. Das hat was damit zu tun, dass die nächste Zeile sagt, wie der Server heißt, der angesprochen wird. Ja, also in dem Fall habe ich versucht, hier diese Folien von meinem Server runterzuladen. Und da habe ich eben angegeben, der Server heißt vom hgs.de und der Pfad dazu. Und dann sehen Sie, was als Antwort zurückkommt. Das fängt an mit dem Header. Das ist dieser ganze große Block hier. Am Anfang sagt der Server nochmal, ja, ich bin wirklich ein HTTP 1.1 Server und er gibt einen Statuscode zurück. 200 okay. Ein Statuscode besteht immer aus einer dreistelligen Nummer im HTTP-Protokoll und dahinter einem erklärenden Text. Ja, dieser erklärende Text könnte sich theoretisch ändern oder in irgendwas anderes umgewandelt werden, oder Sie könnten einen Server haben, der da einfach was anderes antwortet, aber die Nummer sollte schon stimmen, weil anhand der Nummer halt erkannt wird, was ist denn eigentlich passiert. Dann kommt eine Angabe zum Datum. Der Server identifiziert sich. Das ist nicht unbedingt nötig, dass das passiert. Es gibt viele Leute, die so besonders auf IT-Sicherheit Wert legen, die empfehlen, dass man bei allen Servern, die ja solche Informationen über sich preisgeben, dass man das entweder abstellen soll oder verändern, also verfälschen die Informationen. Ja, weil in dem Fall, wenn ich mir von einem mir unbekannten Server irgendeine Seite hole, dann kriege ich eben die Information, aha, da läuft ein Apache 2.2.3 drauf und der sagt mir sogar, welches Betriebssystem unten drunter ist. Und ich kann hier aus der PHP-Versionsnummer, wo hinten noch Edge 6 dran steht, kann ich sogar erkennen, welche Debian-Version das ist. Ja, also es ist sehr ausführlich und es führt natürlich dazu, dass ich in einer Liste von Schwachstellen von bestimmten Betriebssystemen nachgucken kann und damit rausfinde, was mögliche Angriffsziele sind. Ja, also wenn ich weiß, es sind im Internet noch verschiedene Rechner, die eine 5 Jahre alte Debian-Version einsetzen, dann könnte ich einfach mal von allen möglichen IP-Adressen gucken, läuft da ein Webserver drauf und hol mir diesen Identifikationsstring und sobald ich einen gefunden habe, der alt genug ist, greife ich den an. Ja, deswegen gibt es so eine Empfehlung, wenn Sie irgendwie die Server-Identifikation abschalten können, dann machen Sie das. Das Last Modified bezieht sich jetzt auf das folgende Dokument und sagt, wann das zuletzt geändert wurde. Und das ist oft eine ganz nützliche Information, denn man macht ja häufig einen Reload auf eine Seite und man hat irgendwas schon mal gelesen und hofft, dass sich was verändert hat und klickt dann auf Reload, um zum Beispiel aktuellere News oben anzuzeigen. Und wenn sich nichts geändert hat in der Zwischenzeit, dann muss ich nicht die ganze Seite nochmal neu laden. Ja gut, dann gibt es hier noch irgendwelche weiteren Informationen. Content Length bereitet mich darauf vor, wie viel Inhalt noch kommen wird. Ja, in dem Fall ist es ja eine PDF-Datei, die ich runterlade und die könnte ja auch mehrere Megabyte groß sein. Wenn ich ein DVD-ISO-Image runterladen will, dann ist es vielleicht 9 Gigabyte groß, wenn es eine Dual-Layer-DVD ist. Also das ist schon interessant, bevor die Übertragung beginnt, die Information zu kriegen, was kommt dann noch. Und nur deswegen funktioniert auch dieser Prozent-Download-Balken. Ja, wenn Sie so ein Download-Fenster haben, wo Sie sehen, es sind 20% übertragen und es dauert noch 10 Minuten. Das geht natürlich nur, weil er von Anfang an wusste, wie groß die Datei ist. Und der Content-Type gibt immer an, was für eine Art Dokument es ist. Und das bedeutet, dass selbst wenn es nicht eine vernünftige Dateiendung hat, also wenn das jetzt nicht Datenformate PDF, sondern einfach nur Datenformate hieß, solange der Content-Type korrekt ist, kann immer noch die richtige Anwendung gestartet werden. Dann kommt eine Leerzeile. Also diese ganzen Sachen im Header, die sind ohne Unterbrechung, ohne Leerzeilen, folgen direkt aufeinander. Dann kommt eine Leerzeile und danach kommt direkt der Inhalt der Datei. Ja, in dem Fall, weil es eine PDF-Datei ist, die in den ersten paar Zeilen noch wie eine Textdatei aussieht, ist es noch lesbar. Aber wenn das jetzt irgendwas anderes wäre, ein ZIP-Archiv oder so, dann würde es hier an der Stelle direkt mit binärem Müll losgehen, den man nicht lesen oder vernünftig anzeigen kann. Ja. Und ja, das wird dann halt übertragen, bis die Datei zu Ende ist und das ist dann die gesamte Antwort. Wir hatten jetzt bei der Anfrage diesen Hinweis, wie der Host heißt. Und da kann man ja sagen, wozu ist das denn? Das könnte man sich ja schenken, weil es ist ja klar, welchen Rechner ich anspreche. Aber es ist eben so, früher gab es das auch nicht. Weil früher war es so, dass praktisch ein Domainname immer zu einer IP-Adresse gehörte. Und heute macht man das aber nicht mehr so, dass man verschiedene IP-Adressen vergeben kann für verschiedene Domains, sondern man hat ja auf einem einzigen Rechner ganz viele Domains, die darüber erreichbar sind. Also Multi-Domain-Hosting. Und das heißt auch, dass der Webserver praktisch unterschiedliche Inhalte ausliefern muss, abhängig davon, unter welchem Namen er angesprochen wird. Durch den reinen Aufbau einer Verbindung kann er das aber nicht erkennen, weil die Anfrage, die von dem Client an den Server geschickt wird, da sieht es ja so aus, dass wenn diese auf Netzwerkebene passierende Verbindung stattfindet, das läuft alles nur über IP-Adressen. Und für vom-hgsr.de und auch hgsr.com und so weiter, das ist alles dieselbe IP-Adresse. Das heißt, da kann der Server nicht erkennen, was das sein soll. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, dass man einer einzigen Maschine mehrere IP-Adressen gibt, ja, dann kann er auch wieder anhand der IP-Adresse, über die die Verbindung reingekommen ist, kann er das auch wieder erkennen, was es ist. Aber im Normalfall macht man das nicht. Im Normalfall hat der Rechner genau eine IP-Adresse und trotzdem unzählige Domainnamen. Ja? Und deswegen muss man diese Informationen mitschicken, damit einfach klar ist, was da passiert. Sie können sowas auch ausprobieren, dass die Sachen ganz komische Effekte haben. Wenn Sie zum Beispiel hingehen und sich eine Hosts-Datei anlegen, also auch unter Windows kann man irgendwo im Dateisystem eine Datei Hosts anlegen, wo man von Hand eine Zuordnung Rechnername IP-Adresse einträgt. Ja, unter Linux sieht das so aus. Hier sind jetzt keine richtigen Adressen drin. Oben sehen Sie nur zwei Adressen fürs lokale Netz und den lokalen Rechner. Aber vom Prinzip könnte ich darunter noch weitere Adressen schreiben, halt immer links die IP-Adresse und rechts einen Rechnernamen. Und das können Sie auch unter Windows machen. Und dann könnten Sie mal hingehen und für irgendeine Webseite, die Sie ab und zu besuchen, rausfinden zunächst, welche IP-Adresse ist das. Und diese IP-Adresse tragen Sie ein und dann ergänzen Sie dazu einen ausgedachten Domainnamen. Ja, meinkleinertest.de oder am besten hinten mit einer Endung, die es nicht gibt, also zum Beispiel DZ oder sowas. Ja. Dann haben Sie einen Domainnamen, eine Adresse zugeordnet, dann rufen Sie die im Webbrowser auf und was dann ja passiert ist, mit Hilfe Ihrer eigenen Hosts-Datei wird praktisch dieser erfundene Name auf eine funktionierende IP-Adresse umgewandelt, die Anfrage wird dahin geschickt und der Server ist jetzt nicht dafür konfiguriert, für diesen Rechnernamen Informationen auszuliefern. Ja, wenn Sie den richtig angesprochen hätten, also nehmen wir an, Sie haben google.de genommen, wenn Sie den als google.de ansprechen, dann erkennt er das und ist eine Suchmaschine. Ja, vielleicht läuft auf demselben Rechner auch google.com. Wenn Sie ihn unter dem Namen ansprechen, ist er immer noch eine Suchmaschine, aber spricht Englisch mit Ihnen. Und wenn Sie den aber jetzt als mein kleiner Test, DZ, konfiguriert haben, dann merkt der Server, ich werde hier unter einem Namen, den ich nicht kenne, angesprochen und sollte Ihnen entsprechend einen Fehlerhinweis schicken und sagen, das bin ich nicht, das mache ich nicht. Ja? Wenn der falsch konfiguriert ist, kann es sein, dass Sie so eine Art Apache-Standardmeldung kriegen, it works. Ja, das, also wenn man Apache frisch aufsetzt und noch überhaupt nichts konfiguriert hat und man spricht den an, dann kommt nur eine leere Seite, wo drauf steht, it works. Und wenn Sie das auf die Art und Weise rauskriegen, dann wissen Sie, dass der Server nicht ordentlich konfiguriert ist, weil er eigentlich solche Fälle erkennen und verneinen muss. Neben diesem GET-Request hatte ich ja auch schon über den HEAD-Request gesprochen, der also nur die Header abfragt. Und das macht man gerne gerade bei solchen Reload-Geschichten. Also wenn Sie eine Webseite schon geladen haben und jetzt gucken wollen, ob sich was geändert hat, dann könnten Sie oder könnte Ihr Webbrowser zunächst mal nur einen HEAD-Request auf die Adresse machen. Das führt dazu, dass er nur diesen Header zurückbekommt. Der ist ansonsten identisch mit dem Header, den wir vorhin gesehen haben. Ja? Das war der Header bei der GET-Anfrage und das hier unten ist der Header bei der HEAD-Anfrage, ist genau dasselbe. Und das Entscheidende ist, dass hier auch wieder diese Last Modified-Geschichte drin steht. Und das sind natürlich nur ganz wenige Bytes. Ne? Das sind so 100, 150 Bytes vielleicht. Die sind also ruckzuck übertragen. Und wenn jetzt klar ist, dass die Information sich nicht geändert hat, dann wird einfach aus Ihrem Cache wieder der Inhalt angezeigt. Ja, manche Webbrowser kann man auch so einstellen, dass sie einen Auto-Refresh machen und eine Webseite, die geöffnet ist, immer wieder neu laden. Und dass jetzt nicht größere Datenmengen übertragen werden, verhindert unter anderem diese Möglichkeit, nur den Header zu holen. Ja, dann haben wir dieses HTTP Post. Und das wird also, wie schon gesagt, verwendet, um irgendwelche Informationen vom Client zum Server zu übertragen. Also nicht nur die eigentliche Anfrage nach irgendeiner Adresse, sondern auch weitere Sachen. Ein klassisches Beispiel dafür sind Suchseiten bei einer eingebauten Suchmaschine oder generell alle Formulare, die ausgefüllt werden. Und da gibt es im Allgemeinen zwei Möglichkeiten, das zu machen. Die meisten gehen hin und schicken so einen Request, das kann ich auch im Terminal tippen, der so aussieht, irgendwie www.test.de, irgendeine Seite und dann ein Fragezeichen und dann kommen so Argumente. Ja? Also zum Beispiel Q gleich Wort, Q wie Query, Q gleich Suche oder sowas. Ja? Und das wird dann als Suchbegriff verwendet und wenn Sie dann noch weitere Sachen übergeben wollen, dann kommt vielleicht noch lang gleich de. Das findet man häufig, damit die Seite weiß, das Ganze soll irgendwie auf Deutsch sein oder Sie wollen deutschsprachige Ergebnisse oder irgendwas in der Form haben und dann gibt es vielleicht noch Encoding gleich UTF-8 oder sowas. Ja, also so sehen häufig solche URLs aus, auch wenn Sie Google zum Beispiel benutzen, dann wird so eine URL erzeugt und die wird auch in der Protokolldatei vom Webserver so protokolliert. Ja, deswegen funktioniert das mit der Suchmaschinenanalyse. Wenn Sie von Google irgendwo hingehen, ja, dann weiß der Webserver, auf den Sie landen, der weiß nicht nur, dass Sie von Google gekommen sind, sondern der weiß auch, wonach Sie gesucht haben. Und diese Weblog-Analyse-Tools, die es gibt, wo man halt die Traffic-Daten seines Webservers mit analysieren kann, die machen auch sowas wie eine Statistik der am häufigsten verwendeten Suchbegriffe, die auf die Seite geführt haben. Das ist eigentlich eine ganz nützliche Sache, um seine Webseite auch zu verbessern oder zu gucken, was interessiert die Leute eigentlich. Teilweise findet man dann auch raus, dass die Leute aus ganz merkwürdigen Gründen bei einem vorbeikommen. Ich habe zum Beispiel unheimlich viele Besucher auf meiner Seite, die meine Diplomarbeit runterladen. Und am Anfang habe ich gedacht, die interessieren sich irgendwie für das Thema, was ich da hatte. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass es einfach so ist, die suchen nach Diplomarbeit Informatik, ja, um sich irgendeine Beispiel-Diplomarbeit mal anzugucken. Und da bin ich halt auf Platz 2 oder sowas, aus Gründen, die mir nicht klar sind, in der Google-Liste. Und deswegen kriege ich diesen ganzen Diplomarbeit Informatik-Traffic auf meine Seite. Das heißt, die laden sich dann mein 200-Seiten-Dokument runter, machen das wahrscheinlich auf und direkt wieder zu und das war's. Ja, also das kann dann ganz hilfreich sein, solche Sachen zu analysieren.
Und für Werbezwecke?
Für Werbezwecke. Also ich versuche von der VG Wort Tantiemen dafür zu kriegen. Aber es gibt für so Online-Gedöns gibt's nur 30 Euro im Jahr. Wenn man es überhaupt bekommt. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess, da sich bei der VG Wort man muss für jedes einzelne Dokument das anmelden und da irgendwie sehr komplizierte Sachen machen. Also das lohnt sich nicht wirklich, es sei denn, man hat ganz viele Dokumente, die immer gezogen werden. Aber es ist bei mir nur die Diplomarbeit, die so richtig populär ist. Jedenfalls diese Suchwortanalyse, die funktioniert halt, weil in dem String, ja, in der URL, die auch protokolliert wird, praktisch schon diese Suchbegriffe enthalten sind. Und das liegt daran, dass das über einen normalen GET-Request gezogen wird. Ein GET-Request, der einfach die URL so verändert, dass die Daten, die übertragen werden sollen, Teil der URL geworden sind und dann entsprechend interpretiert werden. Und diese Post-Geschichte, die geht halt einen anderen Weg. Da wird eine normale URL ohne diese Fragezeichen Variable gleich Inhalt Geschichte gemacht, sondern stattdessen wird unter diesem, das kann man dann auch Header nennen, ja, was man da hinschickt, darunter können beliebige Informationen geschickt werden. Ich kann so einen Post auch verwenden, um beispielsweise eine ganze Datei hochzuladen. Dann würde ich hier unten anfangen und einfach mal eine PDF-Datei beispielsweise da reinschreiben. Es muss dann natürlich der Server darauf vorbereitet sein, dass er Dateien irgendwie kriegt. Aber das wäre auch möglich. Ja? Und bei Formularen ist es eben so, dass man dann einfach solche Paare, Variable gleich Suchbegriff oder sowas, dass man die dann in diesen Post-Header reinschreibt. Und das führt dann beim Protokollieren dazu, dass nur diese URL erfasst wird und der Suchbegriff nicht mehr sichtbar ist. Ja? Weil die meisten Leute ein Interesse daran haben, dass solche Sachen noch sichtbar sind, läuft es halt in der Regel so, dass man dass man es über, direkt über die URL macht. Ja? Aber das ist eben eine alternative Möglichkeit.
Ich mal genauer an der Stelle, ich hab zuerst mit GetRequests gearbeitet, habe mir das Ganze zusammengebaut und war dann für eine Geschichte über, ich glaube, 255 oder so ist die Grenze von Variablen, die man übergeben kann im Endeffekt, die man im GetRequest reinpacken kann. Und dann musste ich genau auf Post umbauen, damit es überhaupt weiterging.
Na. Das ist ewig her. Gut, kennen Sie das alle schon? Ist das für Sie alle eine Wiederholung? Okay, die Antwort sieht dann wieder ganz normal aus, unterscheidet sich im Prinzip nicht von dem, was Sie auch bei einem GET-Request als Antwort bekommen. Und ich hatte ja eben schon gesagt, die Verbindung wird nicht direkt wieder geschlossen nach dem erfolgreichen Abarbeiten von so einem Request, sondern die bleibt zunächst geöffnet, es sei denn, eine der beiden Seiten sagt, das war's. Und das müsste dann der Client sein, der das sagt, weil der Server in der Regel darauf wartet, dass es weitergeht. Und das hat einfach den Vorteil, wenn Sie sich überlegen, wie so klassisches Webbrowsing funktioniert, Sie öffnen eine HTML-Seite und da drinnen sind 20 eingebundene Bilder, die über so ein Image-Tag verlinkt sind. Und diese Bilder müssen jetzt natürlich alle noch geholt werden. Und im älteren HTTP-Protokoll, also in der Version 1.0, da ist es so gelaufen, dass jedes Mal eine neue Verbindung aufgebaut wurde. Ja, wir sind da auf einer Protokollebene, die TCP heißt, und das ist eine Menge Arbeit sozusagen. Da findet einiges an Handshake zwischen den beiden Rechnern statt, nur um die Verbindung überhaupt aufzubauen. Dann wird eine Datei übertragen, meinetwegen, und danach wird die Verbindung wieder abgebaut und dann wird sie wieder neu aufgebaut und das vielleicht 20 Mal. Und deswegen hat man das in HTTP 1.1 geändert, sodass jetzt die Verbindung aufrecht ist. Das heißt, nachdem Sie die Antwort bekommen haben, wartet der Server auf die nächste Anfrage und dann können Sie direkt das nächste GET-Statement dahin schicken und sagen, und übrigens, die Datei will ich auch haben. Ja, und erst wenn Sie alle Bilder geholt haben, dann schließen Sie die Verbindung wieder. Ja, damit hat man also etwas weniger Aufwand für diese ganzen Verbindungsauf- und Abbauten und schont das ganze Netz. Ja, von den Geschwindigkeiten her spielt es eigentlich keine Rolle. Aber wenn Sie jetzt einen Server haben, der ohnehin schon überlastet ist, dann ist er natürlich dankbar, wenn er nicht noch das zehnfache Volumen an Verbindungsauf- und Abbauphasen hat. Ja, wenn Sie da irgendwas falsch machen, und das passiert natürlich normalerweise nicht, weil keiner von Hand diese Verbindungen aufbaut, das macht man nur, wenn man das irgendwie mal ausprobieren und demonstrieren will. Der Webclient, der Webbrowser weiß ja, wie er mit dem Server sprechen muss, aber falls es doch mal zu einem Fehler kommt, dann kommt eben diese Bad Request Fehlermeldung zurück und mehr steht dann da nicht drin. Und es gibt eine ganze Reihe von Statuscodes, die sind sortiert, also alles, was mit einer 2 anfängt, ist irgendwie erfolgreich abgelaufen. Alles, was mit einer 3 anfängt, war im Prinzip auch erfolgreich, hat aber einen Hinweischarakter, der auch dazu führen kann, dass noch irgendwas anderes passiert. Da stecken so Dinge drin, wie dass statt der angeforderten Seite man doch lieber eine andere Seite sich angucken sollte, also ein Redirect. Es gibt zwei Arten von Redirects. Der Server kann auch selber internen Redirect machen, da kriegen Sie von außen nichts mit. Aber es gibt auch den sichtbaren Redirect, wo Sie einfach nur die Information kriegen, lad bitte eine andere Seite und dann ändert sich oben die Adresse auch im Webbrowser. Ja, aber 3 ist prinzipiell etwas, was auch noch gutartig ist. Alles, was mit einer 4 anfängt, hat mit einem Fehlverhalten des Client zu tun, also dass da irgendwas nicht passt. Zum Beispiel der Versuch, auf was zuzugreifen, wo Sie nicht dran dürfen. Na, es gibt hier diese beiden Codes 401 unauthorized und 403 forbidden. Die unterscheiden sich minimal. Das 403 forbidden sagt, wie rum war das? Genau, die 401 unauthorized heißt, dass Sie nicht die nötigen Zugangsrechte haben, um an eine Datei ranzukommen. Sie können sich ja auf Webseiten, wenn Sie das unterstützen, mit einem Benutzername und Passwort anmelden. Und abhängig davon dürfen Sie bestimmte Dateien sehen oder nicht sehen. Ja, und wenn Sie angemeldet sind, aber nicht die richtigen Rechte für eine bestimmte Datei haben, dann kommt ein Unauthorized zurück. Und ein Forbidden kriegen Sie, wenn grundsätzlich auf die Art und Weise, wie Sie es gerade versuchen, ein Zugriff nicht erlaubt ist. Also wenn Sie beispielsweise einen Teil der Webseite so konstruiert haben, dass Sie nur über HTTPS darauf gehen dürfen. Das machen so Banking-Seiten. Ja, da wird es nicht geduldet, dass sie im Klartext die ganzen Daten hin und her schicken, sondern da müssen sie sich über HTTPS, also verschlüsselt, mit dem Server verbinden. Und wenn sie jetzt so eine URL rauskopieren aus so einer Banking-Session und dann das S einfach wegmachen und praktisch versuchen, unverschlüsselt dieselbe Seite zu laden, dann würden sie nicht ein Unauthorized kriegen, weil sie dürfen ja die Seite angucken, sondern sie kriegen dann ein Forbidden, weil sie die nicht über dieses falsche Protokoll angucken dürfen. Ja, also das ist der Unterschied zwischen Unauthorized und Forbidden. Ja, dann gibt es noch den Not Found. Das ist der Klassiker, der 404-Fehler, wo viele Webseiten sogar eine eigene Gestaltung dazu machen. Also die schicken dann nicht einfach nur den Fehlercode zurück, sondern schicken eine komplette HTML-Seite, die eine Erklärung bietet, warum etwas nicht gefunden wurde, vielleicht eine Suchmöglichkeit integriert. Und alles, was mit einer 5 anfängt, das betrifft Fehler, die auf Serverseite passiert sind. Ja, Service Unavailable würde passieren, wenn Sie eine Überlastung vom Server haben und der merkt einfach, er kann die Anfrage nicht beantworten. Dann schickt er das zurück. Und ein Internal Server Error, ja, das ist praktisch, dass irgendwie eine Komponente abgeraucht ist im Server. Ja, also irgendwas abgestürzt. Okay, das nächste Protokoll ist FTP, File Transfer Protokoll. Benutzen die meisten auch mit Hilfe eines Webbrowsers, ja, weil man von einer Webseite aus verlinken kann auf Dinge, die auf einem FTP-Server liegen. Aber ursprünglich hat man dafür einen separaten FTP-Client benutzt. Und es gibt auch heute noch reine FTP-Programme, die nichts anderes machen. Der Server ist halt ein FTP-Server. Und es geht einfach darum, Dateien hin und her zu übertragen. Ja, auf den FTP-Server können Sie was hochladen oder Sie können was runterladen. Und klassisch hat man sich an einem FTP-Server mit Benutzername und Passwort angemeldet und hat dann halt Zugriff auf irgendeinen Bereich bekommen, zum Beispiel sein Home-Verzeichnis auf diesem Rechner, um da irgendwas zu tun. Für Zugriff auf private Daten verwendet man heute FTP eigentlich nicht mehr, weil FTP unverschlüsselt arbeitet, also das macht man nicht mehr. Es gibt dann stattdessen sichere FTP-Nachfolgeprotokolle. Interessant ist das Protokoll trotzdem. Das baut nämlich direkt zwei Kanäle auf. Ja, es gibt einen Kontrollkanal und einen Datenkanal. Und über den Kontrollkanal laufen nur so Sachen wie, schickt mir die Datei oder zeigt mir das Inhaltsverzeichnis. Solche Informationen. Ja, oder auch die Anmeldung am Anfang mit Benutzername und Passwort. Und über den Datenkanal laufen dann wirklich nur Nutzdaten. Also wenn Sie eine Datei anfordern von dem Server, dann schickt er Ihnen die über den Datenkanal. Und das Reizvolle an diesem Modell ist, auch wenn Sie über den Datenkanal gerade den Transfer einer monströs großen Datei angefordert haben, bleibt der Kontrollkanal frei und Sie können weiterhin irgendwelche Dinge über den Kontrollkanal schicken. Ja, in der Regel hat man nicht viel davon, weil wenn Sie noch eine weitere Datei anfordern, können Sie das zwar machen, aber bevor die erste fertig übertragen ist, fängt die zweite nicht an, weil es nicht mehrere Datenkanäle gibt, sondern nur den einen. Aber es ist zum Beispiel möglich, wenn Sie merken, auf dem Datenkanal kommt nichts mehr, dann können Sie auf dem Kontrollkanal nachfragen, ob der Server noch lebt. Und dann kriegen Sie vielleicht eine Antwort und dann wissen Sie, es wird schon irgendwann weitergehen. Ja. Dann gibt es noch einen Unterschied zwischen aktivem und passivem FTP. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen. Früher war es so, jeder Rechner hatte eine IP-Adresse, und zwar eine echte, also eine öffentliche, die im ganzen Netz gültig war. Das heißt, zwei Rechner, wenn die miteinander kommuniziert haben, dann haben die immer die echte IP-Adresse des Partners in der Kommunikation gekannt und konnten den direkt ansprechen. Heute sind die ganzen Heimanwender zu Hause und auch fast alle in Unternehmen hinter irgendeiner Form von Router oder Firewall, wo mit Masquerading gearbeitet wird. Masquerading heißt, sie haben ein lokales Netz, was IP-Adressen verwendet, die nicht öffentlich sind, zum Beispiel aus dem 192-Bereich. Und diese Adressen sind praktisch im Internet ungültig. Ja, also Sie können die nicht verwenden im Internet, weil jeder andere, der auch so ein lokales Netz betreibt, dieselben Adressen verwendet. Ja, die sind frei für die private Nutzung. Und das heißt, beim aktiven FTP, was man früher gemacht hat, wo der Server versucht hat, diese Datenverbindung aufzubauen, indem er den Client angesprochen hat. Ja, das funktioniert heute nicht mehr. Das funktioniert immer noch, wenn Sie zwei Server im Internet haben, die beide eine echte IP-Adresse haben, die können noch aktives FTP machen. Aber wenn Sie von zu Hause aus das machen und nicht über ein Modem irgendwie mit einer echten IP-Adresse im Netz sind, sondern hinter einem DSL-Router hängen oder sowas, ja, dann geht das nicht. Und deswegen gibt es noch die Alternative passives FTP, mit der man über Firewalls und Router und sowas hinwegkommt. Da gehen alle Verbindungen immer vom Client aus, ja, in jedem Fall. Also es geht immer nur darum, die Verbindung aufzubauen. Wenn die Verbindung einmal steht, kann der Server natürlich auch durch die Firewall durch und durch das Masquerading durch mit dem Client sprechen, sonst würde ja nichts funktionieren. Ja, und hier habe ich einfach mal aus dem Internet rauskopiert ein Bild, wie jetzt so der Ablauf ist, wo man halt schön sehen kann, dass es einmal diese Kontrollverbindung gibt und dann die Datenverbindung und dass über die Kontrollverbindung praktisch die Anfrage kommt, schickt mir irgendwelche Informationen, schickt mir eine Datei. Und dann gibt es die separate Datenverbindung und darüber werden dann die Nutzdaten übertragen. Ja, wie gesagt, Authentifizierung wird prinzipiell unterstützt, sollte aber heute nicht mehr verwendet werden. Ja, wenn Sie ein lokales Netz haben, was gesichert ist gegen Zugriffe von außen, dann können Sie zu Hause oder in der Firma noch Dateien per FTP hin und her schieben und sich dabei wirklich mit dem Benutzernamen anmelden. Aber falls Sie dabei durchs Internet durch müssen, dann muss Ihnen einfach klar sein, dass diese Daten, die Sie eingeben, im Klartext über das Netz laufen und Sie wissen nicht, an welchen Rechnern das überall vorbeigeht und wer da alles mitlesen kann. Ja, das ist einfach nicht sicher. Was man heute aber immer noch macht, ist die Nutzung anonymes FTP. Da verwendet man als Benutzernamen Anonymous und eigentlich sagt so eine Netiquette-Regel, dass man als Passwort dann seine E-Mail-Adresse angeben soll, macht aber praktisch keiner, weil das die Programme natürlich automatisch machen, den Verbindungsaufbau. Wenn Sie im Webbrowser auf einen FTP-Link klicken, dann poppt ja kein Fenster auf, was Sie fragt, sondern dann werden halt die Daten geholt. Und deswegen werden heute eigentlich nicht mehr diese Mailadressen übertragen, aber in der Anfangszeit vom Internet hat man das so gemacht, weil dann konnte irgendwann der Serveradministrator mal gucken, hey, wer war denn auf meinem FTP-Server? Und dann hat er vielleicht mal den angeschrieben und gesagt, hey, was hast du denn mit der Datei gemacht? So, da war das alles noch ein bisschen freundschaftlich irgendwie. Das ist vorbei, genau. Dann ist es auch noch so, das ist auch mehr so ein Relikt aus älteren Zeiten, dass mehrere Übertragungsverfahren unterstützt werden. Es gibt eine spezielle ASCII-Übertragungsvariante, die praktisch zwischen unterschiedlichen Computersystemen, also wenn es jetzt nicht beides Intel-PCs sind, sondern das eine ist ein PC und das andere ist irgendein obskurer Großrechner, der komplett andere Datenformate verwendet, dann kann da eine automatische Konvertierung stattfinden. Ja, oder wenn der eine Rechner zum Beispiel ein MS-DOS-Rechner ist, der andere Formatierung für Zeilenumbruch verwendet, dann wird bei der ASCII-Übertragungsvariante, wenn Sie wirklich eine Textdatei holen, werden automatisch die Zeilenumbrüche angepasst, sodass, was vorher richtig aussah, auf dem Quellrechner auch auf dem Zielrechner richtig aussieht. Tatsächlich kann man heute nichts mehr damit anfangen, wenn man merkt, dass man eine Datei mit einer komischen Codierung bekommen hat, dann muss man die halt umkodieren. Das meiste, was übertragen wird, sind Binärdateien und entsprechend sind heute alle Server auf Binärübertragung auch voreingestellt. Aber man kann immer noch auf diese ASCII-Übertragung umschalten, wenn man so einen FTP-Client benutzt. Gut, das war's schon zu FTP. Das nächste ist das Simple Mail Transfer Protokoll. Na, SMTP, das wird ständig benutzt, wenn Mails verschickt werden, wobei es das auch wieder in einer gesicherten Variante gibt, wo also alles verschlüsselt abläuft. Aber ich spreche jetzt nur über die einfache Variante, die zudem auch noch ohne Autorisierung abläuft. Also heute ist es ja so, dass man nicht mehr einfach an einem beliebigen Mail-Server eine Nachricht absetzen kann, weil die alle wollen, dass man sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort anmeldet, um Spam-Flut zu reduzieren. Ja, diese ganze Spam-Flut am Anfang ist ausgebrochen, weil alle möglichen Leute sogenannte offene Relays betrieben haben. Ein offenes Relay ist ein Mail-Server, der Mails annimmt und auch dann annimmt, wenn sie nicht für ihn bestimmt sind, sondern für irgendjemand anders. Und der leitet die dann weiter. Und früher waren halt alle Mail-Server offene Relays, weil es keinen Missbrauch gab. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass das wohl nicht so gut ist. Ich beschreibe Ihnen trotzdem das einfache Protokoll. Die anderen Protokolle sind im Prinzip genauso. Also wenn Sie SMTP mit Authentifikation haben, dann läuft es immer noch genauso ab. Es kommen nur eben zusätzliche Komponenten noch mit rein in die Kommunikation, wo halt Benutzername und Passwort angegeben werden müssen. Ja. Und im Wesentlichen brauchen Sie nur diese vier Kommandos. Sie müssen den Server freundlich begrüßen mit Hello. Dann müssen Sie sagen, wer Sie sind oder vorgeben zu sein. Anschließend einen Empfänger angeben und dann die Nachricht und das war's. Ja. Und das kann man mit Telnet zum Beispiel, kann man das wirklich auf der Konsole machen. Das geht auch unter Windows. Ich habe es also mal bei mir unter Linux in einer Session gemacht. Was ich in Fett markiert habe, sind meine Eingaben gewesen. Ja, und wenn ich also mit Telnet zum richtigen Port auf dem Mail-Server Verbindung aufbaue, dann kriege ich so einen Begrüßungsstring. Das ist auch wieder so ein Fall von zu viel verraten, weil der Mail-Server sagt, ich bin Exim 336. Ja, und da wäre es auch wieder besser, er würde das nicht sagen. Er sagt mir noch, wie spät es ist und dann erwartet er, dass ich Hallo sage. Und dieses Hello-Kommando, das sieht vor, dass die eigene Domain da reingeschrieben wird. Ja, also wenn ich von der Domain absender.de komme, dann soll ich hello-absender.de reinschreiben. Tatsächlich kann man da reinschreiben, was man will, solange es ein gültiger, also irgendwie gültig aussehender Domainname ist. Dann begrüßt er mich auch ganz freundlich und sagt auch hello. Also das ist wirklich noch aus Zeiten, als die Leute das alles von Hand ausprobiert haben und da halt ein bisschen echte Kommunikation drin haben wollten. Dann muss ich sagen, wer ich bin, mail from, also ich gebe meine Absenderadresse an. Dann bestätigt er mir, dass das eine Mailadresse ist, aus seiner Sicht. Ja. Was manchmal übrigens gar nicht so klar ist. Also ich habe schon Sachen gehabt, dass ich mich auf irgendeiner US-Seite registrieren wollte und die haben meine deutsche Mailadresse nicht akzeptiert, weil die das .de nicht erkannt haben. Ja. Also die haben irgendwie einen sehr schrägen Filter gehabt. Vielleicht haben sie nur com.org.net oder sowas erwartet und die ausländischen Mailadressen haben es einfach nicht akzeptiert. Also bitte geben Sie eine gültige Mailadresse ein. Ja. Dann kommt RCPT, Recipient To, da muss ich die Zieladresse angeben. Und das ist der Punkt, wo heute die meisten Spammer abgewehrt werden, weil wenn, ich meine, in dem Fall ist es okay, der Server ist hgsr.de und der Empfänger ist ein Benutzer auf hgsr.de. Das soll jeder Mail-Server annehmen, das ist nämlich die Kernaufgabe eines normalen Mail-Servers, dass er Post, die für ihn bestimmt ist, für seine Benutzer, dass er die annimmt. Also das würde immer funktionieren. Wenn ich hier stattdessen irgendeine fremde Domain angegeben hätte, dann sollte hier als nächste Zeile kommen, sorry, relaying is not allowed. Ja. In dem Fall war es aber okay, es wird auch wieder bestätigt und dann muss ich Data angeben und danach kommt einfach die Nachricht. Und wenn ich fertig bin mit der Nachricht, kommt ein Punkt, der alleine auf einer Zeile stehen muss. Das heißt unter anderem, dass in einer E-Mail nicht eine einzelne Zeile mit einem Punkt auftauchen kann. Na, wenn Sie das versuchen, das zu machen, dann wird es irgendwie auskodiert. Genauso, wenn Sie in einer E-Mail irgendwo mittendrin eine Zeile mit from Doppelpunkt schreiben, die wird auch verbogen. Da kommt ein Größerzeichen davor, weil auch eine Zeile da innen drin nicht mit from Doppelpunkt anfangen kann. Ja, und dann am Ende bestätigt er mir noch mit Hilfe einer ID, dass er die Nachricht angenommen hat. Ob er sie auch wirklich weiterleitet, weiß ich an der Stelle nicht. Aber für mich ist es damit erledigt. Ich könnte jetzt noch eine weitere Mail schreiben, dann würde ich wieder anfangen mit Mail from und so weiter. Das Hello ist nur am Anfang nötig. Oder ich sage, es reicht, ich wollte nur die eine Mail schicken, dann kann ich mit Quit rausgehen und dann bricht der Server auf der Gegenseite die Verbindung wieder ab. Ja, und das ist eben, diese ganz alten Protokolle sind so gemacht, dass man die intuitiv von Hand eintippen kann. Also man kann mit diesen Servern einfach sprechen. Ja, heute würde man keine Protokolle mehr machen, die so Klartextbotschaften schicken, weil das ist ja unnötiger Verbrauch von Zeichen. Ja? Oder ein Server würde nicht antworten mit Hello. Ja? Der würde irgendwie ein Byte schicken. Auch sowas wie hier diese Statuscodes 220, 250, warum soll man die als ASCII-Zeichen schicken? Da kann man auch ein Byte draus machen und könnte eine Menge sparen. Aber traditionell hat man eben alles als ASCII verschickt.
Also vielleicht noch zu Debugging zwingen, dass es jemand leichter nachvollziehen kann.
Ja, ja. Ja. Wobei ja, wenn ich weiß, welches Protokoll ich spreche, habe ich ja auch schnell mir ein kleines Tool geschrieben, was die Statusmeldungen, also was auch immer an Traffic da kommt, wieder zurück übersetzt. Ja. Also ich meine, wenn ich mir zum Beispiel so einen Netzwerksniffer angucke, der haut mir auch nicht einfach nur die Hexadezimaldarstellung vom Netzwerktraffic dahin, sondern der zerlegt mir das ja und sagt mir, hier auf der Ebene ist es ein TCP-Paket und in dem Paket ist ein HTTP-Header drin und der hat folgende Eigenschaften, das wird ja alles schön analysiert. Also es ist eigentlich nicht mehr nötig, das so zu machen. Ja, dann, wie versprochen, das super einfache Protokoll, das Datetime-Protokoll. Das hat das Ziel, Ihnen die aktuelle Uhrzeit zu verraten. Und früher hat man das benutzt, um Rechner gegen eine standardisierte Zeit zu synchronisieren. Ja, also das Standard-Setup dafür ist, dass man irgendwo eine Maschine stehen hat, die über einen Funkempfänger die aktuelle Zeit empfängt. Und darauf läuft dann so ein Daytime-Server. Und dann kann einmal am Tag oder beim Booten oder so, kann jeder Rechner von dort sich die Uhrzeit holen und das Datum. Und dann sind alle Rechner im Netz eben auf derselben Zeit. Das ist aber alt. Heute verwendet man stattdessen NTP, das Network Time Protokoll. Das kann auch noch ganz nützliche Sachen. Sie können nämlich mit NTP von 3 Time-Servern parallel die Zeit holen und dann noch rausfinden, wie jetzt die Abweichungen sind. Also es führt einfach dazu, dass Sie näher an der echten Zeit dran sind. Weil Sie haben eine gewisse Laufzeit für die Pakete zwischen den Rechnern, die da hin und her gehen. Und dabei veraltet natürlich die Zeitinformation, die Sie kriegen, weil die da auf Hundertstel Sekunden genau oder so übertragen wird. Und dieses alte Protokoll schickt einfach nur die Zeit immerhin noch mit Sekundenangabe. Und das können Sie dann halt angucken. Ja, also Sie können auch Telnet verwenden dafür. Der Server erwartet nicht, dass Sie dem irgendwas sagen, sondern sobald Sie eine Verbindung aufbauen, schickt er Ihnen einfach Datum und Uhrzeit und legt wieder auf. So, der nächste Block sind dann die Austauschformate. Ich muss wieder kurz orientieren, wie viel Zeit haben wir noch? Bis?
Drei Viertel.
Knapp. Mhm. Ja, werden wir wahrscheinlich einen Tick früher fertig, aber gucken wir mal. Ich habe also hier auch eben wieder einfach mal beispielhaft ein paar Sachen genannt, was ich mir so als Austauschformat vorstelle. Wer hat was? Da ist einmal das RSS-Format. Das ist etwas, was vor allem so News-Webseiten verwenden, um eine Zusammenfassung der neuesten Nachrichten in Kurzform zu geben. Da werde ich ein bisschen was zu erzählen. Dann dieses Datenträger-Austauschverfahren, DT-Aus. PDF und PostScript, hatte ich schon gesagt, ist Standardformat für Datenaustausch. Die haben wir ja schon ausführlich behandelt. Für alles, was man irgendwie als Tabelle darstellen kann, ist CSV, Comma Separated Values, das Standard-Austauschverfahren, weil das jedes Programm schreiben und lesen eigentlich kann. Und dann schließlich bei den Textdateien gibt es auch noch RTF, also das Rich Text Format, als als Dokumenttyp, bitte? Das gibt es noch, ja. Das können die auch alle speichern. Ja. Also es gibt sogar, schreibt nicht dieses, wie heißt das, WordPad oder so, ist nicht bei dem RTF das Standardformat? Ja, also RTF kann relativ viel von dem, was auch eine richtige Textverarbeitung kann. Also da könnt ihr auch Bilder mit Rahmen und allem möglichen Krempel drin haben, aber es ist halt nicht so mächtig wie jetzt ein Word oder ein OpenOffice-Format. Aber weil es eben relativ universell ist, kann man das schon verwenden dafür. Ja. RTF sieht so ein bisschen aus wie Tech, wenn man da einen Blick reinwirft. Das hat auch lauter so Befehle, die so ein Backslash drin haben. ist aber nicht dafür gedacht, dass man wirklich Dokumente von Hand in RTF schreibt. Ja, deswegen werde ich Ihnen auch jetzt die Syntax davon nicht vorstellen. Also deswegen ist es hier auch ausgegraut. Werfen wir erst einen Blick auf RSS. Die drei Buchstaben haben ihre Bedeutung ein paar Mal geändert. Im Moment heißt es wohl Really Simple Syndication. Früher hat es mal was anderes geheißen. Es sind auch unterschiedliche Gruppen von Leuten gewesen, die die verschiedenen RSS-Standards definiert haben. Jetzt ist es ein XML-Format, es war mal was anderes. Und wir brauchen aber über die Vergangenheit dann nicht weiter nachdenken. Es gibt zwar, also die Programme, die mit RSS umgehen können, die unterstützen auch noch alte RSS-Versionen, aber praktisch alles, was irgendwie halbwegs aktuell ist, verwaltet oder schickt auch moderne RSS-Daten rüber. Ja, und diese Informationen, die man da kriegt, die nennt man RSS-Feed. Und man kann die zum Beispiel mit einem Feed-Reader dann verwalten. Dann kann man die RSS-Feeds von mehreren Seiten abonnieren und sieht die dann in so einer Übersicht, ähnlich wie in einem Mail-Programm. Viele Webbrowser unterstützen es auch direkt, eine Feed-Verwaltung zu machen. Dann taucht in den Bookmarks irgendwie so ein Unterordner auf und da stecken dann die aktuellen Nachrichten drin von den Seiten. Und die Idee ist hier einfach, dass eben man nicht eine Webseite besuchen muss, um ihre neuen Inhalte zu sehen, sondern dass man sich zunächst nur eine Übersicht geben lässt, was hat sich getan, und das dann verwenden kann. Und das Schöne an diesen RSS-Feeds ist, die lassen sich auch wieder in andere Webseiten integrieren. Also gerade im Bereich der Blogger oder so hat man das häufig, wenn jetzt zwei Blogger irgendwie befreundet sind, dann packen sie den RSS-Feed von dem Freund auch noch auf ihre Seite und dann sieht man direkt auf der Startseite von dem ersten auch, was sich beim anderen getan hat. Ja, also das erlaubt leichtes Zweitverwerten oder Verlinken. Das ist mit diesem Syndication gemeint. Syndication ist eigentlich sowas wie Vertrieb oder sowas, wird aber auch häufig als Begriff für eine Zweitverwertung verwendet. Also wenn ich irgendwas als gedruckten Text in der Tageszeitung veröffentlicht habe und die Tageszeitung aber auch noch eine Webseite hat, dann ist das schon Syndication, weil derselbe Inhalt nochmal da ist. Und wenn die Tageszeitung das auch noch weiterverkauft an irgendeine kleine Lokalzeitung, die sich keine Newsredaktion leisten kann für internationale Politik, dann übernehmen die auch deren Inhalte und das ist der ursprüngliche Syndication-Begriff. Ja, dass halt Content weiterverkauft und mehrfach verwendet werden kann. Also da kommt dieser Begriff her. Und ja, das XML-Format, da werfen wir jetzt gleich einen Blick drauf. Und man findet es eben meistens bei Newsseiten und Blogs. Generell macht es nur Sinn oder hat es nur Sinn, wenn es eine Seite ist, wo sich die Inhalte ständig ändern. Ja, wenn ich irgendeine statische Webseite habe, wo über Monate immer dasselbe draufsteht, ist es sinnlos, da ein RSS-Feed zu anzubieten. Was sollte der für Informationen bringen? So sieht das Ganze aus. Also es ist halt wieder so ein XML-Format in den uns schon bekannten Formatierungen. Das Einzige, was interessant ist, ist, wie jetzt die einzelnen Tags heißen. Und da kann man sich ein paar Dinge angucken. Ganz am Anfang steht ein bisschen was den Feed an sich beschreibt. Das ist dieser Block, der hier mit Channel eingeleitet wird. Aber das ganze Ding heißt Channel bis unten. Ja, also alles bis zum ersten Item ist praktisch die Beschreibung des Feeds an sich. Ja, also was ist das Ganze? Da hat man eine Description, eine Sprache kann man angeben, einen Copyright-Inhaber und ein allgemeines Publikationsdatum für diesen ganzen Feed. Und dann kommen die einzelnen Items. Und jedes Item ist jetzt eine einzelne Meldung, eine Neuigkeit oder ein neuer Blog-Eintrag. Und der besteht immer aus einem Titel, einer kurzen Beschreibung. Einen Link braucht man natürlich, damit man den kompletten Text lesen kann. Angabe zum Autor, dann wird so ein Identifier angegeben, wo aber jetzt der Client eigentlich nichts mit anfangen kann. Und hier gibt es auch ein Publikationsdatum. Ja, dann ist so ein Item zu Ende und dann kommt das nächste Item. Und wenn man so eine Datei dann zum Beispiel in Firefox aufruft, dann formatiert er das direkt so ein bisschen hübsch und betrachtet das als Vorschau und fragt, wollen Sie diesen Feed abonnieren? Ja. Und da wird es eben dann in der Form angezeigt. Jetzt gibt es Leute, die das RSS-Format irgendwie merkwürdig einsetzen und die nicht nur so eine kurze Zusammenfassung da reinschreiben, sondern die komplette Nachricht. Ja, das ist prinzipiell auch möglich, ist aber irgendwie eine merkwürdige Nutzung, weil man dann schon alles hat. Also dann hat es nicht mehr diese Informationsfunktion, dass es nur sagt, Achtung, es gibt neue Inhalte, komm auf meine Webseite, wenn dich irgendwas davon interessiert, sondern dann kann man praktisch durch Lesen des Feeds sich den Besuch der Seite ersparen. Es gibt sogar Feeds, die dann schon Bilder und sowas da drin haben, und es gibt sogar Feeds mit Werbung drin, also wo Banner-Werbung in den Feed hinein verkauft wird. Ganz eigenartig.
Ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt so eine, was wir hier sehen, ist ja quasi das alte, in Anführungszeichen, mit dem RSS. Mittlerweile gibt es jetzt das mRSS. Also
ist das das, wo einfach HTML-Zeug geschickt genau, wird?
Wo bereits Videos mit rein können, wie Sie schon gesagt
ja.
Ja,
also ich habe das selber erst jetzt, als ich die Folien gebastelt habe, weil ich da ein paar Beispielfeeds gesucht habe, habe ich das auch entdeckt, dass jetzt Feeds da sind, die nicht so aussehen, wie ich einen Feed kenne. Und ja, aber der klassische RSS-Feed, der sieht eben so aus. Diese neuen Feeds, die fangen auch mit so einem XML-Header an und die verwenden wahrscheinlich innen drin dann XHTML, ne? Weil es sah wie HTML aus. Ich habe mir das nicht im Detail angeguckt, weil das dann riesig zugemüllt ist mit 1000 Tags. Ja, diese Standard-Feeds sind ja relativ übersichtlich. Und die kommen sogar meistens in so einer übersichtlichen Formatierung raus, weil die von irgendeinem Tool erzeugt werden, was die auch so reinschreibt. Manchmal verzichten die erzeugenden Programme auch darauf, Zeilenumbrüche einzufügen. Dann kann man nichts erkennen, dann ist alles in einer Zeile drin. Ja, und je nachdem, also die meisten Browser zeigen die dann, wenn sie nicht so eine Vorschaufunktion haben, auch als eine Zeile an, die man dann beliebig weit nach rechts rausscrollen kann. Also das ist nicht lesbar. Da muss man irgendein Tool nehmen, was dieses XML-Gedöns automatisch einrückt und wieder lesbar gestaltet. Okay, und jetzt das ominöse Datenträger-Austauschverfahren. Also die Idee ist, dass man das verwendet, wenn man im größeren Stil Überweisungen oder Lastschrifteinzüge oder sowas zu verwalten hat. Das heißt, dass typischerweise das nicht ein Privatanwender macht, wenn er jetzt irgendwie Online-Banking oder sowas machen will, da benutzt er das Web-Frontend für. Aber wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin und zum Beispiel am Monatsende die Gehälter überweisen will an 15.000 Angestellte, dann hat es natürlich Sinn, da irgendwie ein standardisiertes Verfahren zu haben, wo ich diese 15.000 Überweisungen möglichst einfach erfassen und weiterreichen kann an die Bank, ja, mit einem Protokoll, was wir alle verstehen. Und auch die Banken untereinander verwenden das für die normalen Überweisungen von einem Konto auf ein anderes, um diese Daten weiterzugeben von Bank zu Bank. Und ursprünglich hat man das auf eine Diskette gepackt. Da kommt noch dieser Begriff Datenträger-Austauschverfahren her. Das grundsätzliche Format wird heute noch verwendet, aber es wird jetzt übers Netz übertragen. Also man schickt keine Disketten mehr durch die Gegend. Deswegen funktionieren ja Überweisungen mittlerweile auch relativ fix. Und so eine Datei besteht aus mehreren unterschiedlichen Datensätzen. Das fängt mit einem sogenannten A-Satz an. Das kann man als Header betrachten. Datenträger-Vorsatz wird das Ding genannt. Dann da steht so ein bisschen auch was, also wenn es jetzt eine Firma ist, die Überweisungen tätigen will, da stehen zum Beispiel Daten über den Absender da drin, die Bankverbindung des Absenders. Dann kommt ein oder mehrere C-Sätze. Diese C-Sätze enthalten die eigentlichen Buchungen. Also da sind jetzt jeweils Angaben dazu drin, wer ist der Empfänger. Kontonummer, Bankleitzahl. Es ist jedes Mal auch ein Währungskennzeichen dabei. Das kommt aus der Umstellung von D-Mark auf Euro. Es steht also überall drin, ob die Buchung in D-Mark oder in Euro erfolgt. Auch wenn man das heute macht, muss trotzdem immer angegeben werden, es ist Euro. Und ganz am Schluss gibt es noch einen E-Satz, den ich nicht weiter beschreibe. Der hat so eine Art Prüfsummenfunktion, der fasst praktisch Elemente aus dem ganzen vorherigen Zeug zusammen. Und wenn es irgendwo einen Übertragungsfehler gegeben hat, dann würde man das in E-Satz merken, dass das nicht passt. Ich möchte jetzt nicht mit Ihnen über die Einträge sprechen. Ja, ich würde sagen, schauen Sie sich die einfach an. Sie sehen halt hier die Codierung. Da ist genau gesagt, welche Byte-Position welchen Inhalt aufnimmt. Ich will nur ein paar Details erwähnen. Es werden, wann immer zum Beispiel Ziffern verwendet werden oder Zahlen, werden die nicht irgendwie als Integer oder sowas kodiert und dann in Form von 2 oder 4 Bytes oder sowas dargestellt, sondern die werden als lesbarer Text reingeschrieben. Ja, das, der A-Satz beginnt zum Beispiel mit 4 Zeichen, in denen die Länge des A-Satzes steht und die ist immer 128, weil es da keinen Spielraum gibt und deswegen steht da immer 0128 in den ersten 4 Bytes drin. Ja, und so funktionieren auch alle anderen Sachen, wo irgendwelche Zahlen auftauchen, sodass, wenn man so eine Datei ASCII-mäßig sich anguckt, das immer lesbar ist. Ja. Gut, hier sind dann einfach, hier ist angegeben an verschiedenen Stellen, wo jetzt welche Dinge drin stehen. Und ich würde einfach vorschlagen, schauen Sie sich das mal bei Gelegenheit an. Ich habe Ihnen nämlich hier noch den C-Satz beschrieben über 3 Folien. Und dann habe ich am Ende einen Hinweis auf ein Tool. Da weiß ich jetzt nicht, ob Sie das unter Windows auch nutzen können. Das müssten Sie mal ausprobieren. Aber es gibt ein Tool, mit dem man eine besser lesbare Beschreibung von so einem Überweisungsvorgang umwandeln kann in dieses DT-Aus-Verfahren. Und ich habe Ihnen mal da hier so ein Beispiel Eingabedatei angegeben. Also da können Sie sehen, oben steht praktisch der Kontoinhaber, der jetzt eine Überweisung tätigen will und das muss in dieser Form dann da formatiert werden mit diesen Worten Art, Name, Konto, BLZ, Ausführung und Euro und dahinter kommen die ja, variablen Werte, die man halt hat und dann kommt so ein Satz hier Transaktion Gutschrift, das ist praktisch eine Überweisung, wenn jetzt Geld rausgeschickt wird an jemand anders und da stehen auch diese Sachen drin und wenn Sie das Ding durch dieses Tool durchjagen, dann erzeugt es eine Datei in diesem DT-Aus-Verfahren und die habe ich Ihnen im Hex-Editor mal angezeigt und dann können Sie sehen, dass halt genau diese A- und C-Datensätze da jetzt drin sind. Also wenn wir da jetzt reinschauen, dann sieht man zum Beispiel, hier oben ist wieder die Länge vom A-Satz, dann sieht man hier Martin Schulze, das ist der Kontoinhaber, dann haben wir hier die 123545 ist die Kontonummer und hier die Zahl ab 2, das ist die Bankleitzahl. Das kann man im Originalding nachgucken. Ja, und wenn Sie das dann mal vergleichen mit der Beschreibung von A-Satz und C-Satz, dann werden Sie feststellen, dass halt diese Byte-Positionen genau stimmen. Ja, also das Ding entspricht halt der Spezifikation von so einem Datensatz. Und hier ist es genauso. Hier unten ist jetzt ein C-Satz, der so eine einzelne Überweisung darstellt. Und dann finden Sie auch wieder an den richtigen Stellen hier, Martha Schulze ist die Empfängerin der Überweisung. Und Sie sehen haufenweise Blanks hinten, wo das Namensfeld mit aufgefüllt wird, damit eben die Maximallänge erreicht werden kann. Und da finden Sie halt in dieser Form die ganzen Angaben drin. Irgendwo steckt hier auch der Überweisungsbetrag von 20 Euro. Da ich ihn nicht direkt sehe, gucke ich jetzt mal eben in das Feld, wo er sein sollte. Betrag in Euro ab 79. Jetzt müsste ich 79 durch 16 rechnen, damit ich weiß, in welche Zeile ich muss. 16, 32, 64. Ich glaube, das ist vor dem Auftrag 15. 65. Die? Ja. Ja. Also kommt ungefähr hin, hier war 64. Ja, genau. Ja, und so kann man das halt raussuchen. Also ich finde es jetzt insgesamt nicht weiter spannend. Das einzig Spannende daran finde ich eigentlich, dass es das Format überhaupt gibt und dass man halt mal gesehen hat, es gibt so ein Format und es hat halt eine strikte Festlegung, an welchen Byte-Positionen welche Sachen stehen. Es ist auch so, dass das ein Auslaufmodell ist, also es werden neue Formate entwickelt worden, die auch mit internationalen Überweisungen klarkommen. Es gab auch von diesem alten Format eine internationale Variante, die konnte dann aber nur Auslandsüberweisungen machen. Das heißt, man musste dann 2 Disketten oder 2 Dateien schicken, je nachdem, ob es rein interne, also nationale oder internationale Überweisungen war. Und ja. Dann wieder etwas, was man häufiger verwendet, das Comma-Separated-Values-Format, also CSV-Format. Das habe ich tatsächlich schon öfter verwendet, gerade wenn man zum Beispiel aus einer normalen Tabellenkalkulation heraus irgendwas mit Hilfe von Skripten weiterverarbeiten will, ist es oft nützlich, das in irgendeine Textrepräsentation zu kriegen, in der man es dann einlesen, mit einem Programm einlesen und verändern kann. Und deswegen bieten halt Excel und Co. die Möglichkeit, es im CSV-Format zu speichern. Und jede Zeile in einem Tabellendokument wird auch zu einer Zeile in dieser CSV-Datei. Und die einzelnen Spalten oder die Felder sind dann durch Kommas in der Regel getrennt. Da kommt der Name her. Es muss aber nicht ein Komma sein. Man kann auch ein Semikolon nehmen oder ein Tab oder ein Leerzeichen. Und außerdem kann man noch die einzelnen Felder in Anführungszeichen packen, weil es könnte ja sein, dass Sie innerhalb eines Feldes auch ein Komma verwenden wollen. Ja, hier einfach kurz ein Beispiel, was dann passiert. Also wenn wir anfangen mit so einer Tabelle, die jetzt dann nur diese 6 Zellen enthält, und wenn wir die exportieren ins CSV-Format von OpenOffice aus, dann fragt er nach, was der Feldtrenner sein soll und was der Texttrenner sein soll. Ja, der Feldtrenner ist eben dieses Komma oder Semikolon oder sowas, und der Texttrenner, das wären jetzt hier die Anführungszeichen zum Beispiel. Anstelle von diesen doppelten Anführungen können es auch einfache Anführungen sein. Was man davon nimmt, hängt unter anderem davon ab, ob innerhalb von so einem Feld jetzt auch wieder ein Anführungszeichen vorkommen darf oder nicht. Ja, da muss man halt aufpassen. In der Regel wird man dann versuchen, das zu escapen, also einen Backslash davor zu setzen, um die Wirkung aufzuheben. Ja, und das ist dann das Ergebnis. Und das ist halt etwas, was man jetzt toll in so Tools einlesen kann, die mit Texten gut umgehen kann. Also wenn Sie Perl oder Python oder sowas programmieren, dann ist das das beste Format, was Sie kriegen können, um Tabellendaten zu verarbeiten. Ja, und wenn Sie dann das irgendwie über Skripte modifiziert haben und eine neue CSV-Datei entstanden ist, dann können Sie die natürlich auch in Excel und Co. wieder einlesen und damit weiterarbeiten. Über PostScript haben wir schon ausführlich gesprochen. Jetzt kurz noch was zu Encapsulated PostScript oder EPS. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein PostScript, wo einfach eine Information dazugekommen ist, und zwar werden Abmessungen angegeben. Eine PostScript-Datei ist immer eine Seite, sowas wie eine DIN A4-Seite oder im Letterformat, aber irgendwas, was groß ist. Und wenn Sie das PostScript-Format verwenden wollen, um jetzt eine Grafik zu speichern, die Sie beispielsweise in einem anderen Programm einbauen wollen, also als Teil eines größeren Dokumentes, dann wollen Sie nicht so ein DIN A4-Format haben, was links oben in der Ecke ein Bild hat, sondern Sie wollen nur dieses Bild. Und dafür gibt es diese Bounding-Box, die sagt praktisch, was sind die äußersten Abmessungen des Bildes. Ja, in dem Fall wäre das etwas, was links unten direkt in der Ecke losgeht und dann eben ein paar Pixel oder ein paar Millimeter nach oben und nach rechts geht. Und dadurch, dass diese Information drin ist, können Sie das dann in irgendeinem anderen Programm weiterverwenden und kriegen praktisch etwas, was genau nur die Grafik enthält, die Sie da haben. Also es ist einfach eine syntaktische Erweiterung von PostScript. Aber was im Inneren passiert, ist genau dasselbe. So, als letztes haben wir dann für heute den kurzen Block über Applikationsformate. Und da war die Idee, dass es einfach so ein paar Anwendungen, die jetzt nicht zu den Standard-Tools auf dem Rechner, also Textverarbeitung und sowas, gehören, mal dargestellt werden. Ich habe hier CAD, Geoinformationssysteme und Desktop Publishing genommen als Beispiele. Beim Computer-Aided Design gibt es eine ganze Reihe von Anwendungsgebieten, die will ich jetzt nicht alle durchgehen, aber es gibt halt ganz viele Felder, in denen Sie irgendwas am Rechner konstruieren können. Ja, in einigen Fällen geht es dann noch weiter, dass Sie es nicht nur entwerfen und irgendwie digital darstellen am Rechner, sondern dass Sie es noch über CAM, Computer Aided Manufacturing oder ähnliche Prozesse direkt an Maschinen weiterleiten. Es gibt ja inzwischen sogar 3D-Printer, wo Sie also Objekte nicht auf Papier ausdrucken, sondern es kommt nachher ein gebasteltes Objekt raus. Also da gibt es ganz geniale Sachen. Sie können zum Beispiel am Rechner was konstruieren. Das ist eine Schachtel, die geschlossen ist, und im Inneren der Schachtel ist eine Kugel. Und diese 3D-Printer sind in der Lage, Schicht Weise dieses Ding aufzubauen, sodass am Ende tatsächlich die Kugel lose in der Schachtel ist. Ja, das macht die darüber, dass irgendwie ein wasserlöslicher Teil die Verbindung erstmal als Brücke baut. Ja, also die Kugel hängt zunächst mal an so einem Verbindungsteil und ist befestigt, weil sonst würde das ja alles zusammenbrechen, während das schichtweise aufgebaut wird. Aber diese Verbindungsbrücke ist eben wasserlöslich und dann muss halt am Ende irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit da reinkommen und dann zerfällt das und dann haben sie das Objekt so, wie sie es haben wollen.
Was ist das für Material, was denn entsteht?
Ach, das sind irgendwelche Kunststoffe. Ja. Und die Dinger funktionieren ganz ähnlich wie Tintenstrahldrucker. Ja. Nur, dass die sich halt dreidimensional bewegen können, die Tintenstoff, also der Druckkopf. Aber das ist ganz faszinierend. Also in der Zahnmedizin, da habe ich sogar gesehen, wie so ein Apparat eine Krone gebaut hat. Also mein Zahnarzt hat so ein Ding und das ist genial. Also da geht man auf den Stuhl und der misst irgendwas aus und bastelt in so einem CAD-Programm an der Krone noch rum, fällt da irgendwas ab, also komplett virtuell. Und dann sagt er, gehen Sie bitte ins Wartezimmer und von da aus hat man einen Blick auf diese Maschine, die läuft dann 15 Minuten und macht innerhalb von 15 Minuten eine Krone. Und und das hat so ein Sichtfenster, man kann zugucken, wie das Ding da arbeitet. Aber das ist jetzt nicht so ein Druckverfahren, sondern der fängt mit dem Rohling an und schneidet das irgendwie raus. Ja, also es ist ein anderer Ansatz, der kann nicht beliebige...
Das ist eigentlich so eine Krise, oder? Mehr oder weniger.
Ja, also was es genau ist, weiß ich nicht, es macht Krach. Es hat einen guten Lärmschutz irgendwie, aber es ist immer noch laut. Was sagen Sie?
So CNC-Fräse.
Ja, also... Aber das fand ich ganz erstaunlich. Also früher hat man ja die Sachen ins Labor irgendwie geben müssen und Abdruck und so und heute läuft es so. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, aber viele Sachen sind auch so, dass sie eben noch keine Ankopplung an das Erzeugen am Ende haben, sondern dass man halt nur irgendwas plant und dann kann man sich einen Ausdruck davon machen und muss das halt später irgendwie umsetzen. Und ja, da gibt es halt alles Mögliche. Die Datenformate, in denen solche CAD-Dinge gespeichert werden, sind natürlich sinnvollerweise vektorbasiert. Also was will man da mit irgendwas anderem? Das sind ja Objekte irgendwie, die räumlich zueinander in Bezug stehen und da drängt es sich einfach auf, dafür Vektorformate zu verwenden. Viele von den professionellen Anwendungen schreiben das dann nicht einfach nur in irgendeine Datei rein, sondern verwenden eine objektorientierte Datenbank, was auch vernünftig ist, weil sehr häufig mit irgendwelchen Template-Teilen anfangen, größere Dinge zusammenzubauen. Na, also wenn Sie zum Beispiel einen Tisch konstruieren wollen, der besteht aus 4 Tischbeinen, dann entwerfen Sie nicht 4-mal das Tischbein, sondern Sie entwerfen das einmal und haben dann ein Objekt, das heißt Tischbein und das wird dann in 4 Instanzen praktisch an die Tischplatte dran geschraubt. Ja? Und das muss man dann dem CAD-System nicht 4-mal erklären, was ein Bein ist. Ja, und diese Objekte können dann auch Eigenschaften haben. Also wenn Sie jetzt dabei sind, irgendwelche Maschinen zu bauen oder sowas, dann könnten Sie etwa jedem Objekt die Informationen darüber mitgeben, an welcher Stelle etwa elektrische Anschlüsse sind oder wo es Verbindungen zu den nächsten Teilen gibt. Und dann ist bei der Konstruktion schon klar, dass Sie die Sachen so zusammenbauen müssen, dass sie ineinander passen. Ja, dann können Sie keine Verdrahtung irgendwie machen, die falsch ist. Weil aus den Objekteigenschaften heraus schon klar ist, was weiß ich, der Stecker muss in die Buchse und nicht irgendwie quer. Ja. Hier ist mal ein kleiner Schaltplan, wo man auch schön sehen kann, das sind alles normierte Bauteile. Na, also hier... Ich bin jetzt kein Elektrotechniker, ich weiß also nicht, was das da ist, aber die Dinger, die tauchen halt immer wieder auf. Und das heißt eben, dass so ein Ding nur einmal entworfen wurde und dann als Standardbauteil einfach ständig recycelt werden kann. Und was natürlich für so ein Planungstool auch wichtig ist, die Sachen sind ja verbunden hier über ganz viele Verbinder. Und diese Software-Systeme arbeiten eigentlich immer so, dass wenn Sie jetzt sich so ein Teil schnappen und das hier rausziehen, dass Ihnen die Verbindungen folgen. Ja, also wenn Sie sagen, hier läuft eine Verbindung hierhin, dann findet der einen Weg, dass die Verbindung weiterhin erhalten bleibt, wenn Sie das da rausgezogen haben. Ansonsten könnte man wenig damit anfangen, weil so ein Konstruktionsprozess typischerweise so abläuft, dass man anfängt, irgendwas zu machen und dann merkt man, die Sachen passen nicht so, wie man es haben will, und dann verschiebt man irgendwas und dann müssen halt die Verbindungen, die es da gibt, die müssen mitwandern. Das hat aber nur bei sowas wie einem Schaltnetzwerk einen Sinn. Wenn Sie dasselbe jetzt mit einem Architekturprogramm machen würden, das ist natürlich Quatsch. Wenn Sie dann eine Wand ein Stück versetzen, dann können eben nicht die restlichen Teile des Gebäudes hinterherlaufen oder irgendwie verbunden werden. Also es hängt immer davon ab, was Sie machen. Aber in so einem Fall ist es halt sinnvoll. Genauso, wenn Sie ein Tool verwenden, mit dem Sie Organigramme darstellen können und Sie fügen jetzt irgendwie noch eine zusätzliche vorgesetzte Ebene irgendwo ein und dann schieben Sie einen ganzen Haufen Dinge runter, dann wollen Sie, dass die schon vorhandenen Verknüpfungen erhalten bleiben. Ja, diese Verbinder. Dann habe ich hier Autodesk, also das ist AutoCAD, das ist so ein Standard-CAD-Programm von Autodesk. Da habe ich einfach nach ein paar schönen Bildern gesucht und hier habe ich einen Screenshot von dem Programm, mit dem da so ein Gebäude geplant worden ist und das jetzt in einer 3D-Ansicht dargestellt wird. Ja, dadurch, dass Sie ein 3D-Modell von irgendwas bilden, heißt es natürlich, dass Sie das auch drehen, in jede Richtung drehen können und darstellen können. Es gibt sogar ein eigenes XML-basiertes Datenformat, was nur für so 3D-Darstellungen da ist, das ist VRML. Virtual Reality wahrscheinlich, Meta-Language oder irgendwie sowas, was teilweise von Webbrowsern auch schon unterstützt wird, und dann kann man sich 3D-Modelle direkt im Browser angucken und anfangen, die Sachen zu drehen und aus jeder Richtung zu betrachten. Ja. Aber hier, die Hauptaufgabe von dem Programm ist natürlich, sie bei der Konstruktion zu unterstützen, und das ist nur praktisch ein schönes Feature, dass man so eine Darstellung dann bekommt. Ja, das ist ja auch, wenn man sich das anguckt, das sieht aus wie eine normale Perspektive, wie man die als Betrachter hat. Also es ist keine Perspektive, wo Parallelen noch parallel sind. Ich vermute, dass diese Linie hier und diese andere Begrenzung, dass das Parallelen sind. Und es ist keine Militärprojektion. Also es gibt diesen, ich weiß nicht, ob Sie die Begriffe kennen, Militärprojektion ist eine dreidimensionale Darstellung auf einem 2D-Blatt, wo Parallelen parallel bleiben. Fluchtpunktperspektive ist sowas, wie wir es hier sehen. Das entspricht dem, wie wir selber gucken. Ja, wenn ich zum Beispiel hier stehe und mir die Ränder angucke, dann sieht für mich die rechte und die linke Wand nicht parallel aus, sondern die laufen irgendwie nach hinten so schräg zu und die treffen sich hinten irgendwo, wenn ich die verlängern würde. Das ist die Perspektive, mit der wir gucken. Und die hat aber den Nachteil, wenn man das so malt, dass man Abstände nicht mehr messen kann. Ja, wenn ich jetzt das hier vermessen würde, hinten sind die Seiten näher zusammen als vorne. Und deswegen ist das eine Perspektive, die nur fürs Angucken gut ist, aber nicht fürs Arbeiten. Wenn Sie eine dreidimensionale Darstellung haben, mit der Sie auch arbeiten wollen, dann würden Sie eine Militärprojektion haben und da sind Abstände immer gleich, sind immer korrekt. Gut, dann fast am Ende vorletztes Ding, GIS, Geoinformationssystem. Ja, da geht es im Wesentlichen darum, dass Sie Ortsangaben irgendwie mit Objekten verbinden können, das Ganze irgendwie speichern. Eine beliebte Anwendung ist sowas wie ein GPS-Tracker. Sie machen eine Fahrradtour und haben einen GPS-Tracker dabei und der schreibt ständig einen Datensatz, wo er angibt, wann bin ich wo gewesen. Es gibt sowas Vektor- und Rastergrafik basiert, wenn es dann um die Darstellung auch von den Informationen geht. Ich will nur einen kurzen Blick auf GPX werfen. Das ist so ein Austauschformat für GPS-Daten, was an vielen Stellen verwendet wird. Das ist mal wieder XML-basiert und Sie finden da drin diese GPS-Informationen, also das, was ein GPS-Gerät messen kann, und außerdem noch Zusatzdaten, die Sie ergänzen können, zum Beispiel eine Ortsbeschreibung oder einfach der Name eines bestimmten Ortes. Ja, hier ist ein kurzer Ausschnitt daraus. Oben haben wir wieder diese Standard-Header, wo irgendwelche Namensräume eingebunden werden. Brauchen wir jetzt nicht draufschauen. Wichtig ist hier einfach diese Angaben Breite, Länge und Höhe. Ja, damit ist eindeutig eine Position auf der Erdkugel bestimmt. Und das Ganze ist in so einem WPT-Tag drin, also Waypoint, ein Wegpunkt. Ja, so wird einfach so ein ganzes Tag, so ein ganzes Element gekennzeichnet, und dann haben wir hier eben noch eine Ortsangabe und eine Zeit, wann sind wir da gewesen? Und das sind praktisch Daten, die ein GPS-Tracker automatisch schreiben würde. Das Einzige, was er nicht schreiben kann, ist die Namensangabe. Ja, das sind Dinge, die man später selber nachtragen muss. Weil der Tracker weiß zwar absolut auf den Meter genau, wo sie sind, aber nicht, wie das heißt, wo sie sind. Und dieses SimCity, das ist eine Kennzeichnung, wie etwas dargestellt werden soll. Wenn Sie jetzt eine Landkarte erstellen wollen, dann haben Sie unterschiedliche Darstellungen für Straßenabschnitte und für Hauptstädte, ja, sowas in der Art. Und damit können Sie angeben, das ist eine Stadt und die wird dann meinetwegen als großer Kringel eingezeichnet in so einem Plan. Ja, und wie man sowas nutzen kann, hier sehen Sie eine Route, also es ist auch wieder nur ein geklautes Bild aus dem Netz, aber es zeigt halt schön, was man machen kann. Da hat irgendjemand eine Radtour gemacht am Fluss entlang und hatte so einen GPS-Tracker dabei. Und das sind jetzt hier die Punkte, die sind dann übertragen worden auf Kartenmaterial. Das kann man auch mit den Daten von Google Maps zum Beispiel oder von freien Projekten, kann man das sehr schön verknüpfen. Das heißt, man hat irgendwelche Ortsinformationen und kann die richtig in die Satellitenbilder einblenden. Ja? Also was man hier sieht in der Bildschirmauflösung, nicht so toll, das ist halt ein Satellitenfoto von irgendeinem Ortsteil, wo der Fluss durchgeht. Und die grüne, im Wesentlichen grüne Strecke, die beschreibt halt die Route, die der Radler genommen hat. Die Farben kodieren außerdem auch noch die Geschwindigkeit. Ja, indem man ständig den nächsten Wegpunkt hat, weiß man ja, in welcher Zeit welche Entfernung zurückgelegt wurde, kann also die Durchschnittsgeschwindigkeit für diesen Abschnitt angeben. Da sieht man halt, die meiste Zeit ist er in irgendeiner Geschwindigkeit, das kann ich jetzt nicht lesen hier, 20 Stundenkilometer oder so gefahren oder Meilen pro Stunde. Und dieses Violette da hat er 30 Meilen pro Stunde gehabt, da ging es wahrscheinlich ein ganzes Stück bergab. Ja, damit kann man einfach so eine Geschichte sehr schön visualisieren. So, und jetzt als allerletztes Layout und Satzprogramme. Also sind wir im Bereich des Desktop-Publishing. Und dazu wollte ich Ihnen nur sagen, dass der erste Ansatz natürlich ähnlich wie bei einem Textverarbeitungsprogramm ist. Ja, man will irgendwie Text und Bilder kombinieren in so einem Dokument. Aber die DTP-Programme arbeiten ein bisschen anders. Verwalten Textdaten nämlich rahmenbasiert. Da zeige ich Ihnen gleich, wie das aussieht. Texte fließen von einem Rahmen zum nächsten. Also sie ziehen rechteckige oder in der Regel rechteckige Rahmen auf und die werden gefüllt mit Text. Und wenn so ein Rahmen voll ist, dann geht es im nächsten Rahmen weiter. Die großen kommerziellen Klassiker sind Adobe InDesign und Quark Express. Express ist über viele Jahre das dominierende Tool gewesen. In letzter Zeit hat InDesign eben so ein bisschen aufgeholt oder sogar überholt. Es gibt aber auch freie Software, Scribus, also frei sowohl im Sinn von kostenlos als auch Open Source. Und wenn man es aber mit sowas wie InDesign oder Express zu tun hat, dann werden leider proprietäre Datenformate verwendet, die kaum irgendjemand anders lesen kann. Das geht sogar so weit, dass sie mit InDesign nicht die Dokumente der nächsten Version mehr lesen können, weil jede neue InDesign-Version ein neues Dateiformat mitbringt und zwar noch das alte einlesen kann, aber das alte Programm kann nicht die Daten vom neuen Programm lesen. Ja, und es bietet auch keinen Export ins alte Format an. Und optisch sieht das Ganze dann so aus. Also hier ist mal ein Beispielartikel, das ist so ein zweiseitiges linke und rechte Seite Layout und Sie sehen grundsätzlich, jede Seite ist 3 Spalten groß. Und jetzt kann man hier schön sehen, das ist jetzt so ein Rahmen. Ich könnte jetzt diesen ganzen Rahmen nehmen und hier einfach rausschieben, dann ist er weg. Der Text wäre immer noch in dem Rahmen, weil angegeben wurde, das ist der erste Rahmen, von hier aus läuft der Text weiter in diesen Rahmen. Ich kann mir auch genau die Verknüpfungen anzeigen lassen, wie der Durchfluss ist, falls ich was Ungewöhnliches haben will. Und von hier unten geht es dann hier weiter. Und dann, wenn man auf der ersten Seite unten angekommen ist, geht es halt auf der zweiten Seite weiter. Aber es ist nicht so, dass man automatisch das hat, was eine Textverarbeitung macht, wo eben einfach Seite für Seite gefüllt wird, sondern man muss das von Hand angeben, wie jetzt die Rahmen zusammenhängen und der Text da durchfließen soll. Ja, und dann hat man halt die ganzen Möglichkeiten layoutmäßig, die das so bietet. Ja, dann haben wir's. Wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, ist halt noch nicht ganz klar, ja, weil ich eventuell was übernehme. Also mein Plan ist, dass wir uns am 1. Oktober wiedersehen und dann würde ich mit Ihnen über Ergonomie und Arbeitsschutz sprechen. Es kann aber auch sein, dass jetzt eben, weil der Kollege da Termine loswerden will, dass sich das alles noch ein bisschen ändert und wir uns vielleicht schon früher sehen. Ja, das kann ich nicht sagen. Gut. Okay.